Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Almuts Pausentee. Roman, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Gleich die geballte Fußballpower in der englischen Woche. Hast du denn die Fußballzeit jeden Tag genossen nach unserer Weihnachtspause?
Ja, hi Almut, ich bin froh, dass wir losgehen, wobei der Schnee hat ja das ein oder andere Spiel aufgehalten. Die Leverkusener Fans wird es gefreut haben.
Man muss ja auch merken, dass Winter ist.
Ja, die Leverkusener Fans, die nach Hamburg gereist sind und dann gemerkt haben, oh, das Spiel fällt ja aus, beziehungsweise denen das dann spät mitgeteilt wurde. Aber ich glaube, die haben dann Essen bezahlt, ne, beim HSV und die Leverkusen haben die Tickets zurückerstattet. Also alles glimpflich ausgegangen. Nein, also ich glaube, die hatten auch Lust und die Hoffenheim hat ja dann am vergangenen Wochenende auch nicht gespielt. St. Pauli ist ausgefallen. Ja, also es gab den ein oder anderen Ausfall und trotzdem oder umso mehr war ich über das, was ich gesehen habe, erfreut. Die Bayern hatten und haben ja Lust.
Lust? Die haben Wolfsburg ganz schön auseinandergenommen.
Ja. Puh. Kann man so sagen. Ja, dementsprechend, nein, also macht wieder Spaß. Gab ja auch eine Sensation in England, ne? Crystal Palace mit Olli Glasner ausgeschieden gegen Macclesfield. Sechstligist.
Als Titelverteidiger.
Als Titelverteidiger in dem Cup und als Mannschaft, die ja selbst eigentlich die Großen ärgert, weil Crystal Palace auch monetär nicht zu den Großen zählt. Mit Olli Glasner fußballerisch schon, aber zu den Größeren auf jeden Fall. Spielt auch Conference League. Hätten ja eigentlich sogar, glaube ich, einen Wettbewerb höher gespielt, aber da gab es dann irgendwie Probleme mit diesem Multi-Club-Ownership. Aber ja, macht Bock. Alles gut.
Schön. Also ein guter Start ins Fußballjahr. Zumindest für die meisten Fans. Ja, und eine Anekdote, wie sie sich gehört. Ich habe mal wieder so ein bisschen gekramt und jetzt ist da was aus meiner mehr oder minder Anfangszeit, nicht mal erste Liga, sondern zweite Liga. Da habe ich damals in Magdeburg gespielt, beim Magdeburger FFC. Und da geht es darum, dass wir eine Serie hatten in unserer Saison. Es war dann die zweite Bundesliga-Saison, die zweite der zweiten Bundesliga. In der ersten Saison haben wir nach dem Aufstieg es geschafft, in der Liga zu bleiben. Und dann sind wir wundersamerweise in die zweite Saison richtig gut gestartet. Man muss dazu sagen, dass wir immer als Abstiegskandidat gehandelt wurden und wir auch von der Kaderbesetzung wirklich weit unten anzurechnen waren. Ich meine, Marktwerte gab es zu der Zeit da nicht, die irgendwo niedergeschrieben waren, aber wenn, dann waren wir ganz, ganz unten anzusiedeln. Und mit viel Glück und Effizienz haben wir es geschafft, ein paar Spiele zu gewinnen. Und plötzlich konnte man in ein paar Zeitungen, die sich dann mit der zweiten Liga der Frauen beschäftigt haben, lesen, oh, Aufstiegskandidat Magdeburger FFC. Und wir mussten uns dann alle sehr darüber lustig machen, wie schnell doch irgendwie die Medien sind. Und haben dann es immer weiter gefeiert, wenn wir es geschafft haben, weiterhin die Spiele nicht zu verlieren, vielleicht sogar auch noch zu gewinnen. Und fast bis zum Ende der Hinrunde waren wir da irgendwie dann noch oben mit drin. Und es wurden einem immer wieder im Interview diese Fragen gestellt, Mensch, wo das denn noch hingehen soll und wen wir dann im Winter verpflichten, wenn wir in die erste Liga aufsteigen wollen. Und ja, nachher war es dann das übliche Bild am Ende der Saison. Wir waren überm Strich und viel mehr auch nicht. Eine Serie muss ja auch irgendwann mal reißen, aber es war schön zu erleben, wie man auch mal in eine andere Richtung, also sonst wird ja sehr oft über Negativserien geschrieben in Deutschland, wie dann mal da etwas mehr reininterpretiert wurde.
Das ist das in Erfahrung, ich sag mal, so ein Hype wird ja schnell mal gemacht, gut, das ist jetzt auch ein bisschen länger her, ne? So wie du schon richtig sagst, Frauenfußball und dann die Aufmerksamkeit, aber interessant, wie es dann in die eine oder andere Richtung gehen kann. Hype gibt's ja öfter mal, also ich sag nur Lennart Karl seit El Mala, die Jungspunde, die schnell ganz nach oben geschrieben werden. Also es geht schon auch in die andere Richtung, aber du hast recht, nach 3 verlorenen Spielen ist man auch schnell mal als Trainer schon halb entlassen. Daher hast du schon recht, der Ausschlag geht meist schneller in die andere Richtung normalerweise.
Richtig. Und apropos Serie, denn darum geht's ja dann heute auch wieder so ein bisschen. Es gibt einen Verein, der halt schon sehr lange nicht mehr gewonnen hatte und es jetzt endlich wieder geschafft hat. Kannst du dir vorstellen, um welchen Verein es geht?
Mainz.
Richtig, Mainz 05 hatte seit 325 Tagen keinen Heimsieg geholt in der Bundesliga, was echt eine lange Durststrecke war. Sie hatten ja das Glück, dass sie immerhin in ihrer Conference League mal einen Sieg geholt haben, damit die Fans nicht ganz das Jubeln verlernen konnten. Und jetzt ist da endlich ein richtiger Fischer, der die Punkte angeln kann.
Ja, so. Genauso schnell geht's. Und der Fischer hat in seinem alten Hafen an der Köpenicker Alten Försterei ja fast sogar auch schon einen Dreier geangelt. Da haben sie es ja, gut, da hat auch ein Stürmer von Union kurz vorm Tor schon mal rübergebolzt, aber dann der Döki war dann erfolgreich. Dementsprechend haben sie da am Ende ja immerhin einen Punkt, einen Achtungserfolg mitgenommen. An der Alten Försterei gewinnt man gerade bei den Witterungsbedingungen, wo ordentlich Schnee geschaufelt wurde, ja auch nicht so schnell und holt auch nicht einfach mal so einen Punkt mit. Aber jetzt, ja, war natürlich auch ein klassisches 5 Euro ins Phrasenschwein, 6-Punkte-Spiel gegen den Mitkonkurrenten da unten drin, gegen Heidenheim. Und guter Zeitpunkt, um Serien zu brechen, im Positiven aus Mainzer Sicht.
Richtig, aber was so beeindruckend ist, geht ja ein bisschen nur so um die Person Urs Fischer. Ich meine, hat Union Berlin absolut zu Erfolgen geführt in den 4 Jahren, in denen er da war. Man hatte gedacht, das wird genau so eine Liebe wie damals vielleicht Thomas Schaaf bei Werder Bremen, dass er irgendwie nicht entlassbar ist. Dann ist es irgendwann doch in die Brüche gegangen und plötzlich wurde er dann bei Mainz 05 vorgestellt. Und da kann man ja auch mal wieder drauf gucken, bei Mainz ist ja so ein bisschen Druck drauf. Wenn da so ein neuer Trainer kommt, der die Mannschaft retten soll, dann ist es ja tatsächlich oft auch gelungen. Wenn man mal in das Jahr 2021 guckt, wo Bo Svensson dann zur Winterpause nur mit 7 Punkten dastand, also zur Halbserie.
Das war ganz dramatisch. Ich erinnere das noch. Ich titelte damals, ich weiß noch ganz, das war die Corona noch Hochzeit oder relativ.
Saison, genau.
Ja, genau. Und dann titelte ich weiß es noch, Mainz, wie es singt und kracht. In Anlehnung an diesen schönen Karnevalsklassiker Mainz, wie es singt und lacht. Und ja, das war da ganz schlimm. Also das war, dann kam Heidel wieder, glaube ich, das ist auch relativ kurz davor gewesen. Und dann haben sie quasi, war Schmidt, der damalige Trainer, ja noch als Sportdirektor. Und dann haben sie den Bo Svensson geholt.
Bo Svensson.
Den ehemaligen Spieler.
Der erste Bo.
Genau, der erste Bo. Das ist auch interessant. Genau, Bo Svensson geholt. Bo Henriksen kam dann danach. Und Urs Fischer heißt nicht Bo und ist trotzdem da. Das ist eigentlich ein Bo-Go.
Ja, aber auch Bo Henriksen hat es ja 2024 gehabt, dass sie auch nur mit 11 Punkten da standen nach der Hinrunde. Jetzt stehen sie dank Urs Fischer mit 12 Punkten da nach 17 Spieltagen. Es hätte ja ohne ihn vielleicht ja nur mit 6 oder 7 Punkten dagestanden, weil er in den letzten 4 Spielen alleine die Hälfte der Punkte geholt hat. Aber da muss man dann ja auch, ne, erst sieht man, oh, Urs Fischer kommt jetzt dahin, dann denkt man vielleicht, na, wer weiß, das ist ja wieder aussichtslos. Auf der anderen Seite muss man ja vielleicht da hinein interpretieren, Mainz 05 mit einem Trainerwechsel im Winter, ziemlich unten, wenn nicht sogar letzter Tabellenplatz, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Liga schaffen, sogar statistisch gesehen sehr hoch.
Wenn man das so rechnet, ja. Ja, man muss auf die Tabelle gucken und dann steht da, das habe ich mich parallel mal gemacht, Augsburg, die ja Donnerstagabend, wenn wir schon draußen sind, noch spielen, mit 14 Punkten. Ja, und weder der HSV noch Bremen noch Köln, die da drüber stehen, sind so richtig stabil. Alle anderen da drunter, St. Pauli noch ein Spiel weniger, haben 12. Also ein kurzer Run, eine kurze Serie in die richtige Richtung. Wenn man auch noch jetzt zum Start der Rückrunde dann am Wochenende nochmal ein bisschen Schwung aufnimmt, da bist du auch schnell mal 13. oder 12. und dann ist alles wieder etwas entspannter. Und man muss ja auch sagen, Mainz ist nie die Hochburg, also da sind zwar die Verrückten an Karneval, aber es war nie die Hochburg der nervös werdenden Funktionäre oder der nervös werdenden Fanbase. Das ist ja alles ein bisschen beschaulicher. So grundsätzlich, die große Main-Metropole Frankfurt daneben, da geht es ein bisschen anders her. Und Mainz kann eher auch damit punkten, dass sie auch so einem Urs Fischer sagen, Mensch, komm mal her. Aus einer Zweitligamannschaft eine Champions-League-Mannschaft gemacht über Jahre, einen Verein in die Königsklasse geführt, ins europäische Geschäft geführt, mit uns Conference League, da sieht es ja eigentlich tabellarisch auch ganz gut aus. Ist halt die Frage, ob diese Dreifachbelastung auf Dauer im Abstiegskampf hinderlich ist oder eher Kräfte freisetzt, wenn man da auch mal gegen, ich sag mal, europäische Mittelgewichte ja durchaus auch mal coole Abende haben kann und Erfolge feiern kann.
Sie hatten ja auch große Verletzungsprobleme, die jetzt in der Hinrunde auch noch aufkamen, dass sie gar nicht so immer mit ihrer Stammelf spielen konnten. Das hat ja da auch noch mit reingespielt. Aber was dann dazu passt, also eine Personalie, haben wir jetzt ja schon mit Urs Fischer gesagt, hat den Verein wieder stabilisiert, hat auf jeden Fall etwas gebracht, auch wenn sie vielleicht das Spielsystem nicht verändert haben. Aber die zweite Personalie, die auch sehr interessant ist, ist ja ein Philipp Tietz, der jetzt gekommen ist, der auch gleich jetzt gegen Heidenheim auch mit einer Vorlage zu Amiri geglänzt hat.
Hast du danach das Video gesehen mit das Interview der beiden bei Sky?
Darauf wollte ich noch kommen, ja.
Okay, sorry. Erzähl gerne. Dann erzähl erstmal über Philipp Tietz und Amiri sportlich und dann kommen wir zum Sky-Interview.
Genau, also erstens muss man ja auch sagen, dass Amiri so unter Urs Fischer wieder effektiv geworden ist, bisschen aufgeblüht ist, hat getroffen, sowohl in der Conference League als auch in der Liga gegen Union, gegen Heidenheim. Man merkt, dass er irgendwie wieder ein bisschen mehr Spaß auch am Spiel hat, harmoniert dann auch sehr gut mit Philipp Tietz. Und Tietz ist ja auch einer, der hat theoretisch die letzten beiden Saisons vor dieser in Augsburg recht gut performt, hat 15 Tore geschossen in den beiden Jahren. Und jetzt plötzlich in Augsburg mehr oder minder nur noch Ersatz, ab und zu mal eingewechselt. Ja, ein müdes Tor und wollte sowieso weg. Er wurde auch schon mit der USA, mit der MLS in Verbindung gebracht. Und jetzt taucht er in Mainz auf. Und dann passiert genau dieses Interview, was du eben schon angesprochen hast, nach dem Spiel gegen Heidenheim. Ein Doppelinterview mit Nadim Amiri, stehen sie da beide. Und gefühlt lachen sie das halbe Interview nur ins Mikrofon. Und das bei einer Situation, wo sie gerade vom letzten Tabellenplatz kommen und dann auch noch der Amiri gefragt wird, Mensch, was hat denn der Philipp hier für einen Einfluss auf die Mannschaft? Und er sagt, ja, also so ein guter Typ, der tut es nicht nur spielerisch gut, sondern er ist auch einfach ein Stimmungsaufheller. Und daran merkt man dann, was zwei Personalien, einfach nur zwei Personalien mit Urs Fischer und Philipp Tietz, finde ich, in einer Winterpause, beziehungsweise natürlich Urs Fischer schon vor der Winterpause, aber bewirken können. Man hat nur von Amiri diese Ausstrahlung, als ob plötzlich sich alles um 180 Grad gedreht hat.
Ja, die Ergebnisse passen ja auch, ne? Also es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Zum einen sagst du, ist ein bisschen arg locker. Jetzt kannst du dann bin ich wieder, jetzt, ich will da gar nicht das überstrapazieren, das ist ja jetzt 300 Mal erzählt, aber Mainz, die Karnevalshochburg, der Karnevalsverein, es ist ja nun mal so, dass es kaum ruhigere Standorte geben kann eigentlich als Mainz. Der Druck ist nicht riesig. Klar, absteigen sollten sie nicht. Es ist schon ein Verein, der sich in der Bundesliga sieht, der das auch für das eigene Wachstum braucht, der sich europäisch qualifiziert hat, da auch ein bisschen Einnahmen generieren muss und will, um sich zu stabilisieren und eigentlich nicht alle zwei Jahre dagegen Abstieg spielen muss und will und eigentlich auch nicht müsste, weil es meistens 3 bis 5 Mannschaften gibt, die auch, was die Infrastruktur, was die monetären Möglichkeiten, die ökonomischen Möglichkeiten gibt, hinter den 05ern sind. Aber, und dann kommt's wieder, ist eben der Druck nicht so riesig. Es gibt, wie gesagt, deutlich mehr Standorte in Deutschland, wo die Vereine viel mehr unter Druck sind. Und dann bringt dir, glaube ich, genau so jemand, Amiri ist ja eh, ne, der hat ja, darf man auch nicht vergessen, der hat vor ein paar Wochen Neuzugänge gefordert, relativ auch offensiv am Sky-Mikrofon. Und Christian Heidel hat gesagt, wünschen darf er sich alles, fordern darf er gar nichts, er muss Leistung bringen. Das war fast 1:1 wortwörtlich der O-Ton vom Manager Christian Heidel, der auch schon ein bisschen was gesehen hat. Auf Schalke, unruhiger Standort, der in Mainz groß geworden ist, mit den 05ern. Und der da auch gesagt hat, ich nehme dich jetzt auch die Pflicht. Du bist hier ein Führungsspieler, du bist ein erweiterter Nationalspieler. Da muss was kommen. Und dann finde ich es gut, wenn er jetzt Tor macht, vorangeht. Hat er auch gegen Union schon getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht was für die Mannschaft, macht was für den Umschwung. Und freut sich, dass er den Tietz, ich weiß nicht, wo die sich schon mal über den Weg gelaufen sind, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, müsste ich mal gucken, ob die sich so gut kennen, weil das wirkt ja wirklich so ein altes Ehepaar. Und Ricardo Basile fragt ja auch 2-3 Mal, hey, ist irgendwie ein Insider und fühlte sich, glaube ich, selber so ein bisschen veräppelt und sagt, es war eure Idee, dass ihr zusammenkommt und die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, weil sie einen guten Schwung haben, 4 Punkte aus 2 Spielen, in wichtigen Spielen und können ja, also durchatmen nicht, aber kurz Luft holen und dann können sie auch lachen, wenn sie dann wieder Luft holen können.
Ja, ich weiß nicht, ob die irgendwie mal zusammen Auswahl gespielt haben, sind ja ähnliches Alter mit 28 und 29.
Wahrscheinlich kennen die sich.
Wer weiß.
Irgendwo kennen die sich her. Also ich müsste jetzt raten, ne, wo der Tietz jetzt herkommt, wo der, also Amiri kommt aus Ludwigshafen, das weiß ich. Der ist da groß geworden.
Na, Tietz kommt ja, hat ja gesagt, dass er irgendwie da Mainz die Ecke herkommt und seine Frau, glaube ich, auch.
Dann kennen die sich wohl sehr gut. Bei Tietz bin ich mir jetzt nicht. Hat er nicht auch bei Darmstadt gespielt?
Der hat bei Darmstadt auch gespielt, ja.
Gut, okay, dann sind wir wahrscheinlich im Südwestraum irgendwie dann und im gleichen Alter irgendwelche Auswahlen. Dann werden die sich sicherlich kennen. Amiri ja auch in Hoffenheim, unter Nagelsmann groß geworden. Weshalb ja auch Amiri einer ist, den der Bundestrainer gerne mal nominiert. Hat ja auch gegen Nordirland ein nicht unwichtiges Tor gemacht in der WM-Quali letztes Jahr im September. beim Sieg nach dem 0-2 gegen die Slowakei. Das heißt, das ist ja ein Führungsspieler. Ne? Und solche Leute, und dann hat er noch jemanden, mit dem er harmoniert, der vorweg geht, der ist ein bulliger Stürmertyp, super für den Abstiegskampf. Buden gemacht in Augsburg, hast du gerade erzählt, hat er nachgewiesen, Fischer dazu. Also ich glaube, Mainz ist jetzt kein Hot-Take, kein klassischer, aber Mainz wird am Ende mindestens Elfter.
Mindestens Elfter. Oh, das ist schon fast jetzt ein Hot-Take. Aber ja, wenn sie jetzt die Kurve kriegen, es wird ja auch noch gemunkelt, ob sie sich vielleicht noch in der Verteidigung verstärken. Aber es kommt jetzt ja auch das nächste Endspiel dann noch gegen Wolfsburg, wo sie noch ran müssen.
Die sind meines Wissens gerade Elfter.
Sind doch gerade, ja. Warum? Nee, warte mal, gegen Köln haben sie erst. Wolfsburg spielt in Heidenheim. So rum war das. Danach ist erst der Spieltag mit Wolfsburg. Aber auf jeden Fall haben sie, duellieren sich jetzt die Kellerkinder ein bisschen.
Genau, Karnevalsduell, Köln unter Druck, ohne Ende, Kwasniok, ganz, ganz, ganz schwieriges Bild, was der gerade abgibt. Da muss man ja auch mal jetzt, also wenn ich jetzt gerade auf Köln komme, dann in Köln, dann zu Hause gegen Wolfsburg, sagen wir nochmal zwei Spiele. Ja, und lass die da mal beide Spiele gewinnen, dann haben sie halt 18 Punkte und dann bist du wahrscheinlich erstmal ein bisschen, hast dich abgesetzt. Ich glaube nicht, dass alle, die da drunter stehen, HSV, Heidenheim, St. Pauli, alle ihre ganzen Spiele da jetzt auch in den nächsten zwei Wochen gewinnen. Will nur sagen, Köln, ne, da rumort es ja auch und das ist dann ein ganz anderer Standort. Und Kwasniok hat da ja wirklich, sägt da den einen oder anderen Spieler an oder ab, Waldschmidt beispielsweise, kriegt dann dieses Kwasniok-Plakat. Weiß zwar nicht, warum das türkisch ist, weil Kwasniok ist ja, wenn überhaupt, Pole, aber egal. Da brennt es halt auch ordentlich, ne? Also bei Kwasniok kennt man ja auch die eine oder andere Geschichte, gab ja mal was auf Malle, hat sich dann aber ja erledigt. Deswegen, also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber ist ja so. Also da gab es ja mal einen Vorfall, der sich aber ja offenbar erledigt hat. Jetzt kursieren wieder Gerüchte. Also ich sag mal so, stabil sieht das da nicht aus.
Ja, aber wir kennen ja den ersten FC Köln auch. Also wann sah das denn mal so richtig stabil aus? Man hatte so eine Zeit irgendwie unter Baumgart, wo man dachte, oh, jetzt haben sie es vielleicht für länger und dann war es auch wieder vorbei.
Ja, 4 Wochen zum Jahresstart, ne, nach dem Aufstieg. Kwasniok hat ja auch schon bei Paderborn gesagt, ich mache jetzt mal Pause. Ist ja dann da raus gewesen, hat ja auch das angekündigt und dann kam er plötzlich in Köln ums Eck.
Und in Paderborn gab es doch auch noch einen Skandal irgendwie zu Corona-Zeiten mit seinem Impfpass oder so, wenn ich das richtig erinnere.
Da bin ich jetzt nicht im Thema. Also ich sag mal so, wenn du mal vergleichst die Mannschaften, die jetzt am kommenden Wochenende gegeneinander spielen und die in den vergangenen Wochen gekriselt haben und die beide irgendwie, ja, Karnevalshochburgen sind, um denen die Klammer noch einmal zuzumachen und den Vergleich nochmal zu ziehen, dann hast du halt Mainz mit Fischer, mit Tietz, womöglich mit einem neuen Verteidiger, mit einem Stamm an Spielern, die alle Erfahrung haben. Dominic Kohr, der immer noch nicht hier im Podcast war. Dani da Costa, viel Erfahrung im Tor.
Ja, aber auch einen Batz im Tor, der gerade echt einen richtig guten Job macht und eigentlich als Nummer 3 in die Saison
der
gegangen ist.
Der geht als Nummer 3 und hat dann Ries und Zentner vor sich. Und ich habe Daniel Batz getroffen, als er in Saarbrücken gespielt hat. Er hat lange da gespielt und Pokalheld auch gewesen, mehrfach in den Saisons unter Kwasniok, um das jetzt auch nochmal zuzumachen, unter Kwasniok bei Saarbrücken gespielt. Und in dem Zuge habe ich auch Batz mal getroffen und der wirkte so, ja, ich bin halt jetzt Drittliga-Torwart, super. Und dann wechselt er zum Mainz und plötzlich ist er Bundesliga-Torwart und zwar richtig gut, macht den Job richtig gut. Also das ist ja ein guter Stamm. Ich sag mal, das ist eigentlich stabil genug, um da unten rauszukommen. Deswegen sage ich, also Platz 11 wäre natürlich für eine Karnevalsmannschaft 11. Platz ja ein Traum.
Ja, und vor allem sind jetzt die entscheidenden Wochen vor der richtigen Karnevalswoche, damit sie vielleicht da auch Luft haben, um zu feiern.
Stimmt, im Februar auf Platz 11 stehen. Was wäre das denn für eine Nummer? An Rosenmontag auf Platz 11 klettern. Aber es könnte Köln auch gut gefallen. Ja, nee, jetzt haben wir genug gekarnevalt. Also Fischer, glaube ich, ein guter Mann für die Phase. Der funktioniert offenbar auch außerhalb der Hauptstadt, wo er auch immer gern wieder hinkommen darf. Wo jetzt der Baumgart wiederum, um den Kreis auch nochmal zu schließen, ja auch einen ganz guten Job macht. Die sind, glaube ich, auch ganz zufrieden mit ihm. Ja, Mainz haben wir jetzt abgehakt, würde ich sagen.
Die wilden Zweige der Bundesliga haben wir hier nochmal aufgedröselt.
Die wilden Zweige des Fischers ohne Bo. Bo Fischer muss eigentlich umbenannt werden. Ich unterscheide eine Petition, Spitzname, wenn sie wirklich noch durchstarten, dann heißt er Urs Bo Fischer.
Muss er eigentlich. Also da gibt es nur die Bos. Früher war es der Jürgen, jetzt sind die Bos.
Die Bo, stimmt, ja. Bo, take a Bo.
Auf jeden Fall guter Zug von Mainz, gucken wir mal, ob es anhält. Aber so ein anderer guter Zug, ich meine, wir haben letzte Woche ja noch über Kauer gesprochen. Wie fandst du so ihn die letzten beiden Spiele?
Ich glaube, man muss sich nur Arthur Theat angucken, den Verteidiger der Eintracht. Der nach
wie sie so ein kleines Wortgefecht haben oder wie?
Da ist nicht mal ein Tor gefallen. Der kam aber nicht richtig raus. Ich meine, jetzt frage ich dich mal wieder. Batz haben wir gerade gehabt. Top-Torwart für seine Verhältnisse, wo er herkommt. Zeigt seine Klasse, hat natürlich mehr Erfahrung. Cauer Santos etc. ist ja auch eher Jahrgang Batz. Also der ist ja auch schon ein bisschen erfahrener. Auch wenn er nicht lange, ewig Stammtorhüter ist oder war. Aber Cauer Santos macht für mich den Eindruck, also als würde der wirklich nicht nur buchstäblich eine andere Sprache sprechen, nämlich Portugiesisch als seine Vorderleute, sonst hätte er ein komplett anderes Verständnis des Spiels als seine Abwehr. Wie er rauskommt, wie er mit denen umgeht, wie er die anderen anpöbelt. Okay, der ist 21, 22, der pöbelt halt die anderen an, die erfahrenen mit Ende 20er Nationalspieler, für die Fehler, die er selber macht. Das finde ich irgendwie komisch im Auftreten.
Ich auch. Also ich würde mir das Auftreten auch nicht rausnehmen, aber vielleicht ist das in anderen Fußballkulturen ja ein komplett konträrer Ansatz, dass man das dann so macht, dass man die Schuld einfach lieber irgendwo anders hinschiebt. Vielleicht ist es auch seine Art und Weise, mit Fehlern umzugehen, dass er sie erst am nächsten Tag eingesteht. Ich kannte auch so Torhüterinnen, die im ersten Moment im Affekt immer die Schuld von sich gewiesen haben und das hat dann so ein, zwei Tage und Videoanalyse gedauert, bis das dann durchgesickert ist, dass sie vielleicht doch beteiligt waren. Ja, aber er ist auf jeden Fall nicht schuldfrei. Auf der anderen Seite, er hatte auch gute Aktionen in den beiden Spielen. Ich bin mal gespannt, wie lange sie jetzt wirklich zu ihm stehen oder ob da jetzt in den nächsten zwei Wochen schon wieder eine Umkehr des Statuses stattfindet.
Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie viele Spiele gibt er ihm jetzt. Also ich, wenn du mal auch da auf die Tabelle guckst, du hast jetzt, eigentlich kannst du mit einem Punkt zu Hause gegen Dortmund zufrieden sein. Es hätten aber nach dem Spielverlauf, nach dem 3-2 in der 92., 93., hätte es ein Sieg, also es hätte ein Sieg sein müssen, ohne Wenn und Aber, es hätte ein Sieg sein müssen. Und gegen Stuttgart machst du auch, der Unaussprechliche macht das 2-2 in seinem ersten Spiel, genau wie Ebne Talib, der jetzt auch wieder ausfällt. Also du hast natürlich auch Baustellen über Baustellen, aber normalerweise musst du statt einem 4 Punkte haben nach dieser englischen Woche und fährst dann auswärts zu einer wackeligen Bremer Mannschaft und holst da die nächsten 3 und hast 7 Punkte. Und bist als Eintracht Frankfurt mit dem Anspruch Europapokal. Im Sommer 27 ist Europa League Finale in Frankfurt. Willst vielleicht ein Finale der Häm spielen und wirst eigentlich am Ende sagen, jo, war ein bisschen wackelig, wieder zu viel Gegentore, aber wir haben die 7 Punkte jetzt im Sack. Jetzt lass sie mal in Bremen verlieren. Dann ist Dino Topmöller nicht nur, aber auch wegen dieser Torhüterwackelei schon unter Druck. Aber eine Frage nochmal außerhalb der Torhüter. Kauer kommt raus gegen Stuttgart. Macht den Patz am Ende, ist das ein entscheidendes Tor etc., hat aber auch nicht immer gut ausgegangen. Gegen Köln erinnere ich mich, ist er auch rausgekommen, einmal gegen Ache, glaube ich, und verschuldet dadurch ein Gegentor, das ist auch nicht souverän. Aber wenn ich als Markus Krösche, als Manager im Winter, haben wir schon drüber gesprochen, sehe, in der Abwehr passt es nicht. Und ein Vitali Janelt aus der Premier League mit viel Erfahrung, im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, immer wieder auch genannt von Julian Nagelsmann, wenn ich den bekommen kann, oder es immer wieder Gerüchte gibt und man offenbar an dem dran ist, wieso hole ich dann 4 Stürmer? Das ist auch für einen Torhüter, ein Sechser, der die Abwehr stabilisiert, wäre vielleicht sinnvoller.
Ja, das wäre vielleicht sinnvoller, aber Stürmer verkaufen sich besser, wenn sie getroffen haben. Wieder Verkaufswert. Ich weiß nicht, wie da die Philosophie ist.
Ja, und Ebnu Talib fällt jetzt mal wochenlang aus mit Innenbandverletzung im Knie. Ja. Einer relativ unnötigen Aktion, muss man auch sagen. Kommt eine Sekunde zu spät. Ja klar, wenn er eine Sekunde schneller ist, wird er gefoult, gedroht, dann hat sie die Verletzung in Anführungszeichen ein wenig gegengerechnet. So ist es halt maximal bitter. Aber gut, das ist eine andere Frage, das ist dann Gesamtkontext. Aber bei Kauer, ja, frage ich dich jetzt dann auch nochmal, wie fandest du seinen Auftritt oder sein Auftreten, beides, seine Leistung und was rätst du ihm oder was rätst du dem Trainerteam?
Ich fand es auch ganz interessant, er hat ja auch ein paar Paraden gemacht, aber bei diesen Paraden hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so richtig zu ihm gekommen ist und sich mit ihm abgeklatscht hat, so von wegen, hey, hast du gut gemacht. Und
hat sich eher alleine gefreut, so ein bisschen, ne?
Genau, und das ist von außen betrachtet ein Zeichen, dass er nicht so richtig akzeptiert ist in der Mannschaft. Und dann kann es natürlich auch im Verbund nicht so richtig funktionieren und auch die Kommunikation nicht funktionieren. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein zukunftsträchtiges Modell ist. Weil du wirst als Mannschaft nur gut agieren, wenn du erstens Fehler verzeihen kannst, aber zweitens auch jemanden für gute Aktionen lobt. Und man hat irgendwie das Gefühl, er muss sich erst ein Standing erarbeiten. Und das frustriert ihn vielleicht auch, weswegen er dann auch diese Reaktion hat, dass er die Leute vor sich ein bisschen zusammenscheißt.
Ja, schwierig. Ich habe immer das Gefühl, wie gesagt, dass die Abwehr, also auch da, Tuta, Brasilianer, also nicht nur Landsmann, gar nicht unwichtig, sondern spricht auch Portugiesisch. Und als Kawa gespielt hat, als Tuta noch vor ihm gespielt hat, abgesehen davon, dass Tuta ein echt richtig guter Bundesliga-Verteidiger für Eintracht Frankfurt war und auch dadurch auch auf der 6 spielen konnte, das ist jemand, den hättest du für deine defensive Stabilität in eine Fünferkette immer rein rotieren können, der wäre auch mal vorgerückt auf die 6, weil da fehlt ja wirklich was, muss man ja einfach sagen. Da ist ja niemand, der die Verantwortung übernimmt. Chaibi ist kein Sechser, ist eh gerade nicht da. Skiri völlig über seine Prime. Heulund zu jung und unerfahren, zu hektisch. Larsson nicht richtig fit, jetzt auch gegen Stuttgart gar nicht dabei. Es gibt keinen Sechser. So. Und wenn du jetzt so einen Tutor gehabt hättest, hättest du 2 Fliegen mit einer Klappe. Du hast einen sehr erfahrenen Bundesligaspieler, der die Europa League gewonnen hat, der sehr, sehr gute Spiele für Frankfurt gemacht hat, der auf 2 Positionen spielen kann, auch innerhalb einer Partie mal in der Mannschaft vielleicht sogar 2 Positionen spielen kann, je nach Lage, ganz variabel ist und dann auch noch Portugiesisch spricht und Brasilianer ist. Ich meine, er könnte jetzt auch Portugiese sein, das wird vielleicht auch helfen, aber dass er sogar dazu noch Brasilianer ist, ich glaube, es hätte Kawa Santos und der gesamten Konstruktreihe da hinten ganz gut getan. Das ist mal so mein Gedanke dazu, aber er ist halt weg.
Ja, und jetzt haben wir auch ganz schön viel über Kawa geredet. Wir werden das mal beobachten wieder die nächsten Wochen. Jetzt war 2 Wochen Thema, aber man sieht, wie wichtig uns die Torhüter sind, wenn wir da hochfahren. Neben Bo.
Dir natürlich. Und du hast den besonderen Blick, wenn wir so Batz geredet, ja auch viel. Oder nochmal intensiv und den auch nochmal erwähnt. Aber Kawa und Cetera ist aber, das sind die Torhüter der Nation, sozusagen der Bundesliga aktuell. Klar, Urbich kann man immer diskutieren, Neuer, aber da ist aktuell nicht so viel zu besprechen. Ja, und das ist eben was, ist eine Champions League-Mannschaft. Eintracht Frankfurt will und muss, hat das Axel Hellmann, der Vorstandschef, auch nochmal im vereinseigenen Podcast gesagt, wir müssen die Europa League mindestens, also wir müssen den Europapokal erreichen. Conference League ist meistens ein Minusgeschäft. Und klar, gerade mit der Aussicht 27 Heimfinale, und das wird eng. Das sind 5, 6, 7 Punkte, je nachdem, wenn die Nachholspiele Leverkusen-Hoffenheim vorbei sind. Könnte knapp werden mit Platz 6 oder 5. Knapp wird's auch, dass wir noch Hot-Takes-Punkte sammeln.
Oh yes, aber es ist ja auch keine Länderspielpause. Wir warten mal ab, bis dann irgendwann wieder Länderspielpause ist.
Was hattest du nochmal gesagt?
Ich hatte gesagt, dass die ersten 4 der Torjägerliste nicht treffen, aber da Kane, Ulisse und Diaz getroffen haben, ist das sowieso hinfällig.
Hätte sagen können, sie müssen alle treffen. Das wäre doch ein guter.
Ja, Burkhardt wäre ja nicht drin gewesen. Jetzt ist er auch nicht mehr drin, nachdem die getroffen haben.
Nee, so, also.
Und Undav hat ja auch noch getroffen. Also es haben wirklich alle da vorne. Tabakovic auch noch, also.
Ich hatte auf die Samstagsspiele und dann sind natürlich auch ein paar ausgefallen, ne? Also die muss man eigentlich jetzt nochmal dazu nehmen, Bremen, Hoffenheim, Pauli, Leipzig.
Wieso muss man das dazu nehmen? Wir haben nicht Samstag gespielt.
Ja, das sind ja auch Samstag terminierte Spiele gewesen.
Ja, gewesen. Aber weißt du, wenn ich sage hier, der Burkhardt trifft am Wochenende und dann ist er verletzt, dann kann ich auch nicht sagen, ja, dann zählt das beim nächsten Mal, wenn er spielt.
Okay, Edmund Talib hat der getroffen, das war am Freitag. Egal. Dann habe ich die auch abgegeben.
Egal.
Dann gehe ich jetzt am 18. Spieler zum Rückrundstart auf die Mannschaften einfach mal aus NRW. Ich bleibe auch mal beim Samstag. Am Sonntag und am Freitag spielt auch keine Mannschaft aus NRW. Das sind also Dortmund, Leverkusen, Köln, Gladbach. Und die spielen alle am Samstag. Und ich sage, alle gewinnen.
Alle NRW-Teams gewinnen.
Dortmund zu Hause gegen Pauli, Leverkusen in Hoffenheim, Köln zu Hause gegen Mainz und Gladbach in Hamburg, wo es echt schwer ist zu gewinnen.
Ja.
Was sagst du?
Ist okay. Ich sage, dass es an diesem Spieltag genau 2 Unentschieden gibt.
Ja, das muss auch irgendwann mal klappen.
Ja, einfach mal ein neutraler Tipp. Schau mal.
Einmal neutral.
Ich wollte eigentlich vorher was mit Mainz machen, aber da du Mainz jetzt ja auch schon drin hast mit dem Köln-Spiel, habe ich das rausgelassen. Ich kann ja nicht nur Mainz machen in der Folge, bei Bo Fischer.
Mainz, deins. Florian Kainz hat auch mal bei Mainz gespielt. Gut, mit diesem Flachwitz geht's dann ab ins Wochenende, also Richtung Wochenende. Erstmal zum entspannten Donnerstagabend und Freitag und dann Wochenende. Ich hoffe, du genießt es. Und dann hören wir uns nächste Woche. Und dann bin ich erstmal im Urlaub. Deswegen kündigen wir jetzt schon mal ganz geheimnisvoll den nächsten Gast an, der dann mit dir wir sprechen vorab. Und dann gibt es 2 Roman-freie Wochen für dich, in denen wir dann die Folgen mit dem Interview, mit dem Doppel- oder nicht Doppel-Interview, sondern mit dem zweigeteilten Interview veröffentlichen. Freue ich mich drauf.
Nicht, dass die Leute sich noch wünschen, dass du häufiger in Urlaub fährst, damit wir mehr Gäste haben.
Kann sein.
Wir werden sehen. Roman, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und dann dir einen schönen 18. Spieltag am Wochenende. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.